Todesfall im Freundeskreis, das Basketballspiel fällt aus und alles kommt anders als geplant. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Wider Erwarten sitzen wir heute am Samstag doch hier in unserem kleinen Zimmerchen und nehmen einen Podcast auf. Lena und ich, letzte Woche haben angekündigt, das wird alles anders sein. Wir werden wahrscheinlich keinen Podcast machen. Jetzt ist eine Woche rum und es hat sich gezeigt, doch, das Leben läuft ganz anders.
Ja,
fangen wir doch erstmal damit an. Wieso machen wir heute einen Podcast und wieso bin ich nicht in die wunderschöne Stadt Avancay gefahren? Habe mich den ganzen Tag dort vergnügt.
Den vielfältigen Möglichkeiten, die es dort gibt.
Vielfältigen Restaurants, genau. Mhm. Und dann am Abend nach 12 Stunden völlig entspannt und erholt aus diesem Drecksloch zurückzukehren.
Naja, also wer uns verfolgt, der weiß, eigentlich hätte unser Elias heute ein Basketballspiel gehabt mit seiner Basketballmannschaft, das erste. Er hat sich auch mega drauf gefreut gehabt und der Benny hatte gesagt, gut, dann fährt er mit ihm in die Nachbarstadt, also in die Großstadt, ja, in die Landeshauptstadt Avancay, die ja auch schon mehrmals Thema in unserem Podcast war, um da mit ihm dahin zu fahren, dass er gut ankommt und auch gut wieder heimkommt. Naja, Anfang dieser Woche kam dann die Botschaft, sorry Leute, das Basketballspiel muss leider verschoben werden um eine Woche, weil wir hatten ja kürzlich hier die Olympiades, da haben wir drüber gesprochen gehabt. Ich bin mir nicht ganz sicher, um welche Olympiades es sich jetzt gehandelt hat bei dieser Nachricht, die dann kam. Also entweder waren es die Schülerolympiaden oder die Magistrales, also diese Lehrerolympiaden. Eins von beiden konnte in Avancay nicht stattfinden wegen eines Streiks. Und wurde deshalb auf diese Woche verlegt. Und deshalb wird heute die Halle noch gebraucht. Ist also nicht frei für das Basketballturnier, das ja eigentlich da geplant war. Sodass es jetzt kurzerhand auf nächste Woche Samstag verschoben wurde. Ja, genau. Das ist
Peru.
Das konnte natürlich auch keiner vorher ahnen.
Ja, konnte keiner ahnen. Nein.
Ja, es ist wieder bezeichnend, aber es ist einfach auch, ja. Es ist halt so. Es hat sich auch keiner beschwert oder sowas. Also weißt du, da gibt es ja einen Elternchat, in dem ich ja auch bin, zusätzlich zu all diesen anderen vielen Chatgruppen, in denen man ist, bin ich auch in der Basketballgruppe. Ja, es waren alle so, ja gut, dann halt nächste Woche.
Ich kenne ja so ein bisschen die Kultur jetzt hier, ja. Und es stört ja auch niemanden, wenn mal was kaputt ist oder wenn mal halt Klebeband drüber oder man näht oder macht einen Flicken drauf oder sonst. Oder man lässt es auch kaputt.
Ja.
Also man sieht ja hier immer wieder auch Leute, die zum Beispiel, weil die Brille kaputt ist, der Bügel abgebrochen ist, halt eine Brille tragen mit einem Bügel. Naja, also man repariert oft Sachen, bis es gar nicht mehr geht. Und auf der anderen Seite, solange es noch geht, repariert man nicht. Ja.
Ja.
Das ist so ein bisschen meine Beobachtung. Ich habe vielleicht so eine kleine Anekdote gleich dazu. Aber weißt du, wo mir das immer zu schaffen macht, diese Mentalität? Wenn ich in einem Flieger sitze, kurz vorm Abflug, und ich gucke raus und ich sehe meine peruanischen Freunde an diesem Flugzeug rumschrauben, da habe ich manchmal so ein bisschen meine Zweifel, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Das Erstaunliche ist ja, also die allermeisten Maschinen sind ja bisher runtergekommen, gut runtergekommen.
Ja.
Aber es soll auch schon Maschinen gegeben haben von Panam, die gibt es ja nicht mehr. Also, nee, Peruvian Airline, die Airline gibt es ja nicht mehr. Bei der wohl auch schon mal auf dem Rollfeld beim Starten wohl ein Triebwerk abgeflogen ist. Also, ja, da tue ich mir also ein bisschen schwer, aber ich sage mir dann immer, ja, das ist ja internationales Gebiet. Also, da gelten dann internationale Standards. Stimmt halt leider nicht, weil die Flughäfen in der Provinz, also wir sind Cusco, das ist ja ein Landesflughafen. Also Lima würde ich schon noch unterschreiben, weil da kommen ja auch viele internationale Flieger. Aber
Feuerwehrautos überfahren.
Ja, stimmt. Also,
ja.
Naja, so eine kleine Anekdote von meiner Rückreise aus Deutschland, Lena. Hm. Du musst ja vom Flughafen nach Acopata mit dem Taxi fahren und dann nach Kurawasi. Also man muss sich das mal vorstellen, die Fahrt durch die Stadt von Acopata, also bis Flughafen Acopata, eine Distanz vielleicht 5 Kilometer, die kostet 10 Sol. Und die Fahrt nach Kurawasi über Land kostet dann 25 Sol. Das eine sind 5 Kilometer, das andere sind 100 oder 120 Kilometer, ja?
Ja, aber ich habe die Tage mit der Kindergärtnerin vom Elias, vom Jonas gesprochen. Wir hatten es eben drüber, dass ihre Kinder auch so super ungern nach Cusco fahren, einfach weil das jedes Mal ein Gereier ist. Und sie planen praktisch, wenn sie nach Cusco müssen, planen sie das immer so, dass sie ein paar Tage da sind, dass sich praktisch diese Katastrophenfahrt lohnt. Und sie hat gesagt, das ist unglaublich, wenn du von hier nach Cusco eben, das sind 25 Soles pro Person, ja. Das heißt, sind für sie jetzt vierköpfige Familie allein 100 Soles eine Fahrt, ja. Das heißt aber, wenn du von Cusco nach Urubamba fährst, sind 7 oder 8 Soles, aber das sind auch 2 Stunden Fahrt, ja. Also das ist total unverhältnismäßig eigentlich.
Ja.
Warum muss man von Kurawasi nach Cusco
25
zahlen und für eine Dauer, das, ich meine, das sind 2,5 Stunden oder 3 wahrscheinlich im Kollektivo, für eine andere 2-stündige Fahrt sind 7 oder 8 Soles, ja. Das heißt, das ist völlig, was ist los mit Kurawasi, dass die meinen, das kostet 25 Soles? Ich meine, natürlich ist die Frequenz sicherlich höher.
Von, ja, kann ich dir sagen, was sie denken. Von
Cusco nach Urubamba, ja. Aber
nein, nein.
Mensch,
nein.
Das sind mehr genau, Leute da reisen.
Nein. Genau umgekehrt.
Umgekehrt?
Genau umgekehrt. Natürlich, überlegen mal, wer fährt nach Urubamba?
Die ganzen Touris.
Die Touris.
Ja.
Fahren die mit den Kollektivos? Natürlich nicht. Die fahren mit den Agenturen, mit den Bussen, die blechen ordentlich. Die zahlen ihre 50 Dollar für die Fahrt oder 100 Dollar für die Fahrt. Ja? Aber das Fußvolk aus Urubamba, das fährt mit dem Kollektivo dahin. Also die Einheimischen, die Bediensteten von den Hotels und so weiter. Und das sind in der Regel arme Leute, sonst fahren, also Kollektivo fährt kein Tourist.
Ja.
Deswegen ist das eine ganz separate Route. Ja, aber hier nach Kurawasi fahren die Armen und sie müssen ja fahren, weil sie ins Krankenhaus wollen. Und jeden Tag fahren, ach, ich will jetzt nicht übertreiben, aber vielleicht 50 Taxen fahren, illegalerweise muss man ja dazu sagen, es gibt ja, gibt ja da keine offizielle Lizenz dafür, das ist ja immer illegal. Ja, die können,
Kollektivos sind nicht illegal.
Nee, die Kollektiv, aber die meisten fahren ja Sammeltaxi.
Ja.
Ja, Sammeltaxi kostet 25 Sol. Ja. Ja. Diese Kollektivos, die über Land fahren, da passen ja, also die haben
das ist variabel, wie viel da reinpassen.
Jetzt, ich wollte gerade sagen, die haben, glaube ich, 13 Sitzplätze, aber 25 Leute passen da schon rein.
Und noch zwei Schafe aufs Dach, und ein Alpaka in den Kofferraum. Ja. So.
Also
noch viel Hühner auf der Schoß.
So, genau. Also ordentlich, da passt ordentlich was rein.
Du kennst die Szene.
Aber jetzt pass auf, ich will ganz kurz noch die Geschichte fertig machen. Ich bin also am Flughafen, lande in Cusco und muss mit dem Taxi durch die Stadt, dann irgendwann nach Acopata, aber ich muss ja den Wasserfilter noch holen beim Maestro. Also habe mich schon so positioniert, dass ich in Fahrtrichtung stehe, damit ich von einem Taxifahrer mitgenommen werde, auf die günstigste Variante. Nicht, dass er da wieder so sagt, ja, aber er muss ja da vorne drehen, deswegen kostet es ein bisschen mehr.
Mhm.
Ja? Ich habe natürlich auch kein Taxi im Flughafen, auch noch nicht direkt vorm Flughafen genommen, weil
ja, weil der kleine Schwabe in dir
Lena, ich lach dir als inzwischen aus, ja, wenn sie dann kommen, weil man muss ja, Freunde, wenn ihr jemals nach Peru kommt, immer, bevor ihr in ein Taxi einsteigt, Preis festmachen, verhandeln, reden. Nicht in ein Taxi einsteigen in dem Glauben, ah ja, das kostet ja fest, sozusagen, Taximeter oder so, völlig egal. Ihr werdet so granatenmäßig übers Ohr gehauen. Ja? Ich habe die Tage eine Fahrt für 25, glaube ich, gemacht. Allerdings in Lima, das ist schweineteuer. Da hatte der mir am Flughafen gesagt, er will 60 dafür.
Hm.
Und da lache ich ihn nur aus, sage, Freund, ich kenne die Preise hier, ich bin kein Tourist. Und irgendwann werde ich mir noch so ein Schild bauen.
So ein T-Shirt.
Ich bin kein Tourist. Ja. Also, auf jeden Fall, ich fahre dann mit so einem Taxifahrer durch Cusco und dann kommen wir da ins Gespräch und ich erzähle, dass ich von Dios bin. Ah, von Dios bist du ja, kennt er natürlich, klar. Sagt er zu mir, wissen Sie, ich sehe so schlecht, meine Augen sind so schlecht und ich war schon bei euch, ich wollte holt auch ein Coupon, aber man kommt einfach nicht rein in die Augenklinik. Und ich dachte mir nur so, will ich das jetzt wirklich wissen?
Dass mein Autofahrer gerade richtig schlecht sieht. Dass mein Taxifahrer
so richtig schlecht sieht, ja.
Hm.
Nee, möchte ich eigentlich nicht, mein Freund. Fahr jetzt, guck, dass du nirgends ein Schild mitnimmst
aber
und liefer mich safe ab und fertig, ja.
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 Ach je.
Also ja. Ungefähr gleiches Niveau, wenn Angestellte um 11.15 Uhr auf ihrem WhatsApp-Status TikTok-Videos teilen und du genau weißt, ja, arbeiten mal wieder nichts, sondern sind auf Social Media unterwegs und swipen ein Video nach dem anderen durch.
Ja.
Infos, die man eigentlich nicht haben oder nicht weitergeben sollte, sagen wir mal so. Ja, Lena. Fliegerei. Du kennst meine totale Unlust zu reisen.
Völlig unnachvollziehbar, aber ja, ich kenne sie.
Und ich weiß auch nicht, wann das losging, weißt du? Weil früher.
Mit deiner Geburt? Das ist mir ganz klar.
Nein, eben nicht.
I was born this way. Komm, hattest du jemals Bock auf Reisen?
Naja, also ich habe sehr viele traumatische Erlebnisse in der Kindheit mit irgendwelchen langen Fahrten. Ich glaube, ich habe es ja schon mal erzählt hier im Podcast. Wir sind ja als Familie in der Kirchengemeinde gewesen und die Kirchengemeinde hat als Tradition immer ein Sommercamp gemacht in Österreich, in Nauders. Nauders ist inzwischen ein riesen Skiort geworden, aber in den 90er Jahren war das ein kleines verschlafenes Dörfchen. Da gab es zwar auch,
schön, ja.
Gab's zwar auch Skihänge und so weiter. Im Winter, glauben wir, wir haben Sommerfreizeit da gemacht, ein ganzes Haus voll. Das Schlosshäusle, da haben so irgendwie, glaube ich, 40 Leute reingepasst. Und da war also Gemeinde.
Das war auch variabel. Ich meine, das waren ja auch viele Familien mit vielen Kindern. Ich glaube, da wurde halt gestapelt teilweise, oder?
Ja.
Also
ich habe auf jeden Fall viele Erinnerungen, wie wir nach Nauders gefahren sind. Mhm. Und unter anderem habe ich die Erinnerung, dass wir als Familie schon in den 90er Jahren VW-Bus hatten. Einen blauen VW-Bus. Und einer aus der Nachbarschaft, ein türkischstämmiger Mitbürger, der musste irgendwie in die Türkei fahren. Und hatte meinen Vater bequatscht, er will ihm diesen Bus abkaufen. Und mein Vater hat gesagt, er verkauft ihm diesen Bus nicht, weil er diesen Bus braucht für die Familie. Und außerdem, er fährt jetzt mit dem auch nächste Woche in Urlaub. Ne? Tja, sagen wir so. Irgendwann hat er so viel geboten, dass das Angebot nicht mehr auszuschlagen war für meinen Vater. Sodass der kurzerhand...
Zwei Tage vorm
ich
Urlaub.
Ich weiß nicht, wie viele Tage vorm Urlaub. Das ist, für Kinder ist ja Zeit immer so. Aber knapp vor dem Urlaub unseren VW-Bus verkauft hat. Mit dem Resultat, dass wir dann erstmal ohne Auto da standen. Und jetzt musste also eine Alternative her. Wir waren damals schon vier Kinder, glaube ich. Oder drei auf jeden Fall. Ich meine vier sogar. Also ich meine, meine kleine Schwester war da schon geboren. Also es muss, ja, die ist ja 88 geboren. Also wenn sie in den 90er Jahren war, war die schon auf der Welt. Wir waren auf jeden Fall zu viel für dieses Auto. Oder gerade so. Das Auto war rappelvoll. Denn mein Vater hatte kurzerhand einen alten Passat gekauft. Und zwar noch nicht, wie man sich heute einen Passat vorstellt, aber erinnerst du dich noch an diesen eckigen Passat? Ja? Mhm. Wo dann so, also auch nicht viel reingepasst hat. Ne? Genau, so einen hat er dann irgendwo günstig erworben. In so einer, ich meine, es war so eine braune oder so eine beige Farbe. Also einfach nur, damit wir mit diesem Auto irgendwie in den Urlaub kommen. Er hatte in der Zwischenzeit dann schon wieder einen neuen VW-Bus irgendwie in Sicht oder hat ihn auch bestellt gehabt, aber der war natürlich bis zum Urlaub nicht da, sodass er da so eine Zwischenlösung finden muss und das Gepäck war nicht für das Auto, also das Auto war nicht geeignet für die Menge Gepäck. Es war unmöglich, die Kinder und das Gepäck ins Auto zu packen. So wurde also alles, was irgendwie ging, aufs Dach geschnallt. Und zwar nicht in so einer Dachbox, wie wir die ja heute kennen, sondern in so einem offenen, wie wir es hier überall sehen, so einen offenen Dachgepäckträger. Mhm. Mit einer Reling links und rechts, alles oben drauf und mit Schnüren,
fest verschnürt.
Mit Schnüren festgebunden. Ja, genau. Und dann eine Plane drüber gezogen. Und ich weiß, ich kann mich noch gut an die Szene erinnern, wie mein Vater dann gesagt hat, komm, jetzt müssen wir aber testen, ob das alles hält. Und dann sind wir von Dietesheim nach Moosbach gefahren und sind dann mit Vollgas, also so ungefähr vollbeladen mit dem Ding, ich weiß nicht,
100,
Vollgas 100, so, über die Schnellstraße gerast und das Dach natürlich voll bepackt mit Zeug, Plane drüber und es hat gescheppert und die Plane hat vom Wind hin und her gerissen und so, um zu testen, ob da oben alles hält und dann kamen die Kinder ins Auto und dann ging es ab nach Österreich. Ja, es war nicht meine erste und auch nicht meine letzte Urlaubsfahrt, an die ich mich erinnere, deswegen so aktiv erinnere, weil sie viel zu lang war, weil sie viel zu eng war und weil es mir viel zu schlecht war.
Ja, ich meine, mir war grundsätzlich auch immer schlecht, aber ich erinnere mich noch, wir hatten auch mal, meine Eltern sind eigentlich immer mal wieder, wenn wir in Urlaub gefahren sind, ging es eigentlich immer nach Südfrankreich. Also klar, auf die Gemeindefreizeit sind wir eigentlich auch immer mit, aber wenn wir so einen Familienurlaub gemacht haben, nur Familie, ging es nach Südfrankreich. Das haben wir ein paar Mal gemacht in meiner Kindheit, erinnere ich mich. Und ich erinnere mich an eine Fahrt noch. Und da haben wir so einen, auch so einen alten hellblauen VW-Bus gehabt. Das war davor mal, glaube ich, der Gemeindebus gewesen.
Ah,
Und dann haben wir den
ja.
übernommen. Da ging der Türgriff abgefallen. Dann musste man von innen mit einer Zange die Tür aufmachen. Die Türverkleidung war auch weg. Und der hatte so, der hatte vorne drei Sitze, aber du konntest nicht von hinten nach vorne durchgehen. Der hatte wie so
Ja.
eine Mauer, so ein Plastikverschlag. Also da war dicht, also ging nicht.
Ja, genau. Stimmt. Also die Kabine war ab, ja.
Ja, also man
Die drei
hätte.
Sitze vorne
Ja, und
und dann
dann war
war
aber
eine.
so eine Abtrennung aus Plastik so oder so eine Feste halt und dann waren hinten die sechs Sitze. So, und dann haben wir am Vortag dieser Reise, meine Schwester und ich, wir haben uns dann das war total süß eigentlich, erinnere ich mich voll oft dran, weil ich unsere Kinder auch erlebe, haben wir uns da auf Blätter wie so ein Computer gemalt und haben das dann praktisch an diese Abtrennung hingeklebt. So, dass wir praktisch einen Computer vor uns hatten, dass wir auf der Fahrt mit dem Computer spielen konnten. Das war ja aber nur ein DIN A4-Blatt, ja. Aber so haben wir uns auf diese Reise vorbereitet. Und es war echt, ich habe es, also dieser Zauber, wenn du eben, du fährst los. Meine Eltern sind immer, mein Vater ist so ein Nachtfahrer, das heißt, es ging eigentlich immer so um 2 oder um 3 Uhr nachts los. Bist doch total verpennt, das Auto schläfst noch die ersten paar Stunden. Du bist im Auto, es ist gemütlich. Man richtet sich ja so häuslich ein, auch als Kind, ja. Also mit Decken und Kissen und jeder hat seinen Rucksack mit seinem Vesper und so. Und dann, wenn der Tag so anbricht und du bist irgendwo schon weit weg von zu Hause, ach, das finde auch dieses, dann irgendwann das Meer das erste Mal zu sehen und dann war dann immer große Aufregung, oh, ich kann das Meer schon sehen, ja. Und dann, wo, der hat es erster gesehen, Mann, weißt du, dann Fenster runter, riecht mal, Kinder, es riecht schon nach Meer, ja. Das war einfach, also, ja, ich meine, ich war auch gern mit meiner Familie unterwegs, muss man auch sagen, also,
Also
es
ich
war
habe
auch
Reisen
schön einfach.
meistens als Stress erlebt. Also ich kenne diese Momente auch, dass du nachts um 2 aus dem Bett gerissen wirst und dann ins Auto
Das ist doch
gepflanzt wird
schön, den Abend schon alles
und du bist
hinrichten.
fix und fertig. Natürlich am Vorabend wegen der Aufregung kannst du erstmal bis um
Ja.
10 nicht schlafen.
Ja.
Ja? So als kleines Kind. Und dann habe ich auch eine Szene im Kopf, dass wir einmal auch wieder auf dieser Fahrt nach Nauders, warum auch immer, über den Bodensee mit einer Fähre gefahren sind. Frag mich jetzt aber nicht. Also die Route passt für mich im Kopf überhaupt nicht. Vielleicht ging es da auch ausnahmsweise mal in die Schweiz, wie auch immer, keine Ahnung. Aber es gibt eine Fährverbindung über den Bodensee. Und wir sind einmal in
Es
meiner
gibt mehrere
Kindheit,
Fährverbindungen über den Bodensee. Wir sind ja
also
da auch schon gefahren.
ja, aber auf jeden
Gewesen.
Fall sind wir eine von diesen Fährverbindungen gefahren. Und es war stockdunkel. Also es war abends, nachts,
Das ist ja da
irgendwann.
bestimmt in die Schweiz, weil nach Österreich macht das
Es
ja
war
irgendwie.
wahrscheinlich war 10 Uhr, 11 Uhr abends, war eine
Okay.
andere Reise dann. Und genau, also solche Ausschnitte. Und ich habe einmal eben wegen mangelndem Platz, und ich frage mich immer noch, ob ich überhaupt in diesem Auto saß oder ob ich nur bei dieser Probefahrt dabei war. Weil ich eine Reise einmal nach Nauders mit meinem Großvater gefahren bin, weil wir nicht alle in ein Auto
Ja,
gepasst
aber das
haben.
macht schon Sinn, weil wenn du sagst, in den 90ern, dann war der eigentlich sogar schon zu fünft. Also, ich
Es
meine,
kann sogar sein, dass ich da in diesem Auto
wurde
damals
ausgelagert.
ausgelagert wurde als der Älteste und mit dem Opa gefahren bin, was eigentlich eine ganz nette Reise war. Weil mein Opa hat immer so, mit dem Opa zu reisen war immer so, war unterhaltsam.
Ja.
Also mein Opa hat immer, hallo Opa, falls du es hörst, ich plaudere jetzt ein paar private Sachen aus. Mein Opa hat immer Kassette laufen haben gehabt im Auto und immer in Endlosschleife.
Oh ja,
Meistens
oh
irgendwas
ja.
von Jimmy Swaggart, irgendwelche Lieder und die waren in Endlosschleife. Die wurden bis zum Ziel ungefähr 10 bis 12 Mal
Ja, die
gedreht, die Gitarre.
konnte auswendig.
So, genau. Aber mein Opa hatte auch einen Hund und der Hund musste ja alle Ritt lang auch mal aufs Klo und dann wurden auch Pausen gemacht. Und dann gab es immer Vesper, meine Oma hat auch immer was. Also wenn ich mit meinen Großeltern gereist bin und ich bin einmal verrückterweise mit meinem Großvater an einem Tag an die Nordsee gefahren und wieder zurück, um meinen kleinen Bruder abzuholen, der im
Schullandheim.
Schullandheim krank geworden war. Das war auch so eine irre Aktion. Ja? Einfach einmal morgens hoch, das Kind einpacken, halbe Stunde dort und wieder zurück. Aber mein Opa, das hat ihn überhaupt gar nicht gejuckt. Du weißt ja, Podcast-Hörer wissen das, Fahrten über eine Stunde, Katastrophe für mich. Ich penne eigentlich am Stuttgarter Kreuz regelmäßig ein. Aber mein Opa, der ist seit 12 Stunden, 14 Stunden manchmal Das hast du einfach, das hat dir überhaupt gar nicht gejuckt. Ja. Du bist einfach stur geradeaus gefahren. Ja? Einfach geradeaus. Und dann, wenn ich als gefahren, Opa, wie machst du das? So, oh, ich war früher Fernfahrer, was denkst du denn, Junge? So, weißt
du? Ja.
Ja. Also,
wir
ja.
sind mal.
Wir kommen ja nur auf dieses Thema, wir sind ein bisschen abgeschweift.
Ja.
In dem Thema Reisen.
Ja.
Ja, aber jetzt will ich was sagen. Ich war damals wahnsinnig aufgeregt, als ich mit 25 oder noch älter das erste Mal mit dir.
Ich glaube, wir waren noch älter, Benni.
Oder waren wir noch älter?
Nee, warte mal. Der Lukas ist geboren, da war ich 22 und da war ich schon mit der Kyla schwanger. Das heißt, ja, ich war 24, ja, dann warst du 27.
So, die Ecke. Als ich das erste Mal in ein Flugzeug gestiegen bin, mit 27 Jahren. Aber da war schon so, da habe ich mich schon irgendwie, also das fand ich schon aufregend, also das fand ich nett. Also das hat schon Spaß gemacht, sag mal so.
Ja.
Ja, irgendwie habe ich das aber damals völlig ausgeblendet, dass Flugzeuge auch Probleme haben können oder ich weiß auch nicht, inzwischen bin ich ja doch auch ein bisschen rumgekommen und ich finde Flugreisen heute so unbequem. Vielleicht war es früher auch bequemer. Vielleicht war Economy Class auch besser wie heute. Ich weiß es nicht.
Also es gibt sicherlich Fluggesellschaften, mit denen wird es zunehmend unbequemer. Also, ja.
Naja, also Reiseerinnerungen, Reisen tut mir in aller Regel weh. Und dann kommt mit dem Alter vielleicht auch so ein bisschen das Gen meines Großvaters so ein bisschen durch. Das ich eigentlich schon immer in mir trage, dass ich am liebsten einfach daheim bleibe. Ich möchte,
das war schon immer so.
Ich weiß, ich versuche das ja auch, diesen inneren Konflikt für mich so ein bisschen aufzulösen, weil ich sehe ja, du reist gern, du bist auch gern unterwegs und ich bin halt genau nicht gerne unterwegs.
Du, solange du mich da freisetzt und die Kinder nimmst, kein Thema.
Ja, es gibt aber manche Sachen, da muss ich ja selber auch mit.
Also ohne Kinder zu reisen oder mit großen Kindern zu reisen, ist auch nochmal ein ganz anderer Hausnummer.
Das stimmt.
Also es macht mir auch
das
kein Spaß in dem Sinn, dass ich mich voll auf die Reise freue, wenn alle Kinder dabei sind. Also es ist schon cool. Also ich versuche das auch so zu planen, dass auch jetzt wieder, wo wir in Deutschland waren, wir haben schon uns bemüht, es so zu planen, dass die Reise auch den Kindern Laune macht und dass die haben ja auch, also wenn die fragst, die fanden es super, die Reise, ja. Aber du bist natürlich unter einer ganz anderen Anspannung und unter einer ganz anderen, an einem Stress auch, ja.
Weißt du, wo der Stresslevel immer am höchsten ist?
Ah, im Security-Check.
Ja. Ey, Katastrophe. Warum man Menschen, das bis heute
wirklich,
nicht, ich verstehe es nicht.
Da schafft niemand, so der Kinder hat.
Ja, und es reisen so viele Familien mit.
Es wäre das Allereinfachste, du machst da einen Laufstall, da kannst du deine Kinder reinparken, während du dich da entkleidest. Manchmal musst du sogar Schuhe ausziehen. Dann kannst du dein Kind von mir aus auf den Arm nehmen, aus dem Laufstall wieder raus, durch, fertig. Und du kannst
und wir
nicht.
Wir haben es einmal erlebt, ein Flughafen, wo wir mal waren, die hatten den Laufstall. Weißt du es noch?
Nee.
Doch.
Echt?
Doch. Und ich meine, es war Arequipa. Nee, Arequipa war es nicht, da sind wir nicht abgeflogen. Es war, wo war das denn? Es war auf der Reise, hier schon, also nach 2020, sind wir einmal, aber frag mich jetzt immer wo, die hatten einen Laufstall am Check-in oder am Security, wo du ein Kind reinstellen konntest, damit es nicht einfach nicht wegläuft.
Also ich erinnere mich nur an Szenen, wo unsere Kinder weggelaufen sind.
Ja,
halt, was heißt weglaufen? Das ist halt auch super spannend für ein Kind da, ne? Überall piepst, überall gibt es Kisten, man kann überall was rumräumen.
Ja. Mila ist dann einmal auf die andere Seite gelaufen von dem Band und zum Security-Mann, um einfach dem halt mal über den Monitor zu gucken, so, was der so macht. Ja? Und du stehst halt immer noch in der Schleuse, irgendein Blödsinn piepst wieder, weil du Coin in der Tasche hast oder irgendwas, wieder zurück, dein Kind ist aber schon
von durch.
Also,
oder krabbelt unter das Band oder sonst irgendwo. Dann kriegst du einen
Anpfiff. Du machst ja auch keine richtige Reihenfolge. Ja. Wir haben es ja auch schon anders gemacht, dass wir gesagt haben, zuerst der Erwachsene durch, dann das Kind. Ja gut, aber dann ist das Kind halt noch auf der anderen Seite. Dann willst du zum Beispiel nicht in die Schleuse rein. Ja? Oder dann rennst du zu schnell durch, weil die Mama ja schon auf der anderen Seite ist. Also alles.
Dann darfst du die ja eigentlich auch nicht im Tragetuch lassen, weißt du? Also das wäre es optimal, einfach mit Kind im Tragetuch, wenn es noch so klein ist, für den Abschnitt einfach reinpacken und gut.
Ich meine, das wird tatsächlich schon angenehmer, seit die Kinder größer sind.
Toll, weil
der Lukas läuft schon lange immer weg. Aber,
aber ist auch noch nie weggelaufen.
Aber das waren echt bisher die stressigsten. Und ich meine, du hast auch ein reines Gewissen. Du nimmst keine Drogen mit, du hast keine Waffen dabei.
Nein, aber das ist wie wenn du aus dem Laden gehst und nichts eingekauft hast. Ich tue jetzt mal so, als hätte ich nichts geklaut, weil ich ja auch nichts geklaut habe, ja. Aber so dieses.
Ja, und wird dann immer gefehlt und so. Und, ach, es nervt einfach. Ja. Aber es ist ja zu unserer Sicherheit.
Ja, ja.
Es ist ja wichtig.
Ja. Ist schon, ja, wichtig.
Und wir haben ihr mal auf der einer unserer Reisen eine Schere bis nach Amerika geschmuggelt, versehentlich, und sind durch mehrere Kontrollen durchgekommen. Ja. Unter anderem durch eine Sonderkontrolle, die extra dafür da ist, Flieger, die nach Amerika fliegen.
Von Peru aus, die werden nochmal extra gefilzt, die werden nochmal
super gefilzt. Also da musst du durch zwei Check-ins. Und trotzdem hat unser Sohn, oh, das war halt mein Schulranzen, da habe ich vergessen, die Schere rauszumachen, hat er die Schere mitgenommen.
Aber wir durften es sogar weiter mitnehmen, also er musste nicht mehr wegschmeißen. Ja. Da gibt es ja also diese riesen Behälter, wo alles mögliche drin ist, aber nimm mit. Okay.
Ja, Reisen. Ja. Lena, leider steht nächste Woche für mich wieder eine Reise an.
Ich bin schon wieder neidisch.
Und ich schlafe jetzt schon wieder schlecht, weil ich mir denke, oh, nein, ich möchte eigentlich gar nicht. Ja, was passiert? Mein Lieben, wir haben letztes Wochenende einen Freund der Familie, der ja schon sowas wie ein Onkel für mich zumindest war, durch einen ganz tragischen Unfall verloren. Familienvater, 3 Kinder, stand mitten im Leben, Anfang 50, Fahrradunfall gehabt, 2 Tage später tot. Ja, das hat mich die Woche ziemlich mitgenommen und vor allen Dingen, weil er immer Teil unseres Lebens war, auch wenn er jetzt gar nicht so nah war, denn er wohnt eigentlich in Kanada, ist vor vielen, vielen Jahren, sozusagen Jahrzehnten nach Kanada ausgewandert. Und trotzdem hat er in meinem Leben einen Impact hinterlassen und auch so ein Bild, auch so ein Lebensgefühl, das ich immer attraktiv und anziehend fand. Also mein Onkel Volker, der, das war so ein Mensch, dem irgendwie von außen betrachtet alles von der Hand ging. Ich fand, das war ein stattlicher Mann, der war groß, der war stark, der hat das Leben im Griff, hat eine schöne Frau, tolle Kinder, erfolgreich im Beruf, in der Gemeinde aktiv und für alle gefühlt immer ein offenes Ohr und so auch, ja, komm da vorbei, komm, wir haben ein Gästezimmer. Wir hatten sogar ausgemacht dieses Jahr, dass ich nach Kanada fliege, also komme und ihn besuche in seinem Zuhause. Und ich habe kurz vor seinem Tod auch noch mit ihm geschrieben. Also das sind Tage vor seinem Tod haben wir noch miteinander geschrieben und noch so ein paar Sachen, ja, hab den getroffen und was weiß ich. Also total aus der Perspektive, aus der Weltperspektive, total aus dem Leben gerissen. Ja, am Freitag ist die Beerdigung und ich werde am Mittwochabend aufbrechen. Das ist eine sehr lange Reise, also 22 oder 24 Stunden sind es, bis ich da in Kanada vor Ort sein werde. Das heißt, Mittwoch arbeite ich nur normal, Donnerstag, Freitag habe ich 2 Tage freigenommen, werde dann am Donnerstag Nacht in Kanada sein und am Sonntagmorgen wieder zurückfliegen, dass ich am Montag wieder weiterarbeiten kann. Zum einen, stresst mich das, wie gesagt, zu reisen und ich freue mich da nur bedingt drauf. Das Einzige, was ich mich wirklich freue, ist, Lena, wenn man mal dann so, auch wenn man nachts nicht schlafen kann im Flieger, mal ein paar Stunden einfach dieses monotone Geräusch hat und Ruhe außenrum hat und an sein Buch weiterschreiben kann. So, das ist so ein Lichtblick, wo ich mir jetzt schon denke, da werde ich dann ein bisschen weiterkommen. Aber ansonsten, der Anlass ist natürlich eine Katastrophe, ist eine Tragödie. Und trotzdem möchte ich ihm da die letzte Ehre erweisen, auch wenn das jetzt ein Riesen-Act ist und auch eine weite Distanz. Aber ich weiß nicht, ob ihr auch so Menschen in eurem Leben habt, die schon immer irgendwie dazugehören. Der Volker kam aus einer Familie, aus der gleichen Kirchengemeinde wie wir. War eben, wie gesagt, 13 Jahre älter als ich. Deswegen, ja, eher so eine Art Onkel, aber im Prinzip auch wie ein großer Bruder. Also es war so ein Zwischending. Der war deutlich jünger als meine Eltern, aber war auch deutlich älter als ich. Und trotzdem war er immer irgendwie in den Ferien auf dem Bauernhof. Meine Großeltern hat er mitgeholfen und war da aktiv. Und irgendwann ist er, wie gesagt, nach Kanada dann ausgewandert mit seiner Familie oder seiner Frau damals. Und die haben da ein neues Leben gestartet. Irgendwie hat er mich dann trotzdem immer wieder aus der Distanz so begleitet. Wenn er mal nach Deutschland kam, haben wir uns gesehen. Das war dann einmal im Jahr oder so, da ist er mal nach Deutschland geflogen. Und man hat sich dann gesehen und ich weiß, die letzte Szene, wo ich ihn live erlebt habe, da hat er auch wieder so eine Folgeaktion, ne?
Ich weiß, ich war dabei.
Du warst dabei, ja?
Es war so eine Folgeaktion. Ach Gott, Lena, du hast immer noch so dicke Backe wie damals.
Hat er gesagt.
Danke, Volker, ich freue mich auch, dich zu sehen.
Aber ganz im Ernst, hast du es ihm krumm genommen?
Nein, der hätte wahrscheinlich alles sagen können.
Der Volker, ehrlich?
Ja, wenn der Volker Braun war, ging die Sonne auf.
Ja,
ich hatte ja nicht so eine enge Verbindung zu ihm, weil ich bin ja ein bisschen jünger als
du. Aber
ich,
ganz kurz, bei unserer letzten Aktion, wo wir ihn getroffen haben, da hat er für meine Schwester Barbecue Soße aus Kanada mitgebracht.
Und wir haben uns bei Hoffenheim irgendwo neben der Autobahn auf so einem Parkplatz halt getroffen, Übergabe gemacht, Palaver und weiter ging's.
Und genau so war er. Der hat, das fand ich immer irgendwie bezeichnend. Erstens, er hat immer ein Lächeln auf, ich hab den Volker nie traurig gesehen. Der hat immer irgendwie eine Lebenslust gehabt. Und der hat alles möglich gemacht, was irgendwie möglich zu machen war. Ja, wenn ich nach Deutschland fliege, da bringe ich dir Barbecue-Sauce mit. So, wo andere denken, ach, nerv mich doch jetzt nicht mit so einem Scheiß, ja. Nein, für den Volker war das Ehrensache so, ja. Und ich meine, ich war jetzt nicht so eng, dass wir wann miteinander gelebt haben. Wir wissen es alle. Jedes Leben hat auch seine Tiefen. Und trotzdem, hat er folgende Art gehabt, auch mit Schwierigkeiten im Leben umzugehen. Natürlich kenne ich auch einige Schwierigkeiten aus seinem Leben. Unfälle, Nahtoderlebnisse, sage ich jetzt mal sogar. Also wirklich schwerste Unfälle, die er da auch in seiner Kindheit hat und so. Aber das hat ihn alles nicht aus der Bahn geworfen. Mhm. Das war immer so, also der Volker war für mich ein Mann. Wenn ich ja als mein Leben so daneben angeguckt habe, dachte ich mir, krass, der hat sein Leben im Griff. Und dann so eine Nachricht plötzlich zu bekommen und zu hören, liegt auf Intensivstation. Wenn überhaupt, dann nur als Pflegefall. Wahrscheinlich wird er sterben und Tage später die Nachricht, er ist tot. Puh, das hat mich echt hart getroffen. Ich meine, ja, was trifft einen dann so hart? Wir haben ja drüber gesprochen diese Woche. Was trifft einen da so hart, wenn jemand so aus dem Leben gerissen wird? Und ich fand diesen Gedanken von dir, Lina, so treffend oder so stark, zu sagen, Moment mal, er ist nicht aus dem Leben, sondern er ist ins Leben gerissen worden. Und ich fand das so ein Bild, dass ich sage, ja, unsere Zeit hier ist total endlich, aber wenn wir als Christen an die Ewigkeit glauben, wenn unser Leben einen Ewigkeitswert hat, dann ist diese Zeit hier auf der Erde so kurz und so begrenzt, dann ist das hier nicht das Leben, sondern dann ist das Leben das, was kommt. Und dann wird man nicht aus dem Leben, sondern ins Leben gerissen. Hm. In dieses neue Leben. Und es hat mir ein Stück weit Trost gegeben. Trotzdem ist es ein Schmerz, den ich spüre. Und so Gedanken, gegen die ich mich natürlich dann auch wehren muss. Weißt du, wenn man denkt, so, ja, wenn dem sowas passiert, der doch sein Leben im Griff hat. Aber es zeigt ja einfach, kein Mensch, auch ich nicht. Niemand von uns hat das Leben im Griff.
Ja. Wir denken immer.
Das gibt's nicht. Ja. Und vielleicht ist es auch diese Konfrontation mit der eigenen Endlichkeit, die mich da doch diese Woche wieder so getroffen hat. Man lebt ja oft in dieser Perspektive, dass man noch ewig Zeit hat. Mhm. Ja. Und wir hatten ganz konkret, ich hatte mit dem Volker wegen einer anderen Sache noch geredet und gesagt, ach ja, ist noch ein bisschen hin. Da können wir ja noch einmal reden. So, wenn es dann näher kommt, ne, das Ereignis und genauer planen und zu sehen, nee, Moment mal, wir können immer reden. Mhm. Ja, diese Endgültigkeit des Todes, das hat mich da diese Woche doch wieder stark getroffen. Und es ist natürlich alles auch unter dem Eindruck zweier Todesfälle in kürzester Zeit. Ne? Ich habe ja davon berichtet, dass ich nach Deutschland geflogen bin, für die Beerdigung meines Großvaters. Und auch da, natürlich, man rechnet jederzeit damit, wenn jemand 82 ist, wird er, würde ich jetzt auch nicht mehr sagen, direkt aus dem Leben gerissen, aber 92 Jahre ist, dann ist er nicht aus dem Leben gerissen und trotzdem ist es ein Verlust. Ja. Das wird also der Anlass sein, warum ich nach Kanada fliegen werde nächste Woche. Und das wird natürlich all die Pläne durcheinander bringen. Zum einen hatte ich für nächste Woche vor, mit zwei anderen ein Workshop vorzubereiten, den wir im August in Cusco haben werden. Und zum anderen sollte ja das legendäre Basketballspiel jetzt in der kommenden Woche am Samstag stattfinden, wo ich ja dann aller Voraussicht nach nicht dabei sein kann, leider.
Leider.
Also, das heißt, ja, in Toronto zu sein oder in Avancay, das wäre dann sozusagen die Alternative jetzt für mich. Ich glaube, die Entscheidung fällt einem da nicht so schwer.
Nicht ganz so schwer.
Nicht denn. Ganz so schwer. Ja. Lena, wir haben bisher nur einen ganz kurzen Podcast gemacht. Aber irgendwie war diese Woche auch nicht so viel los.
Nö. Wir hatten ja letzte Woche schon angekündigt, dass wir uns darauf freuen, so eine ganz stinknormale Schulwoche zu haben. Es war insofern nicht ganz stinknormal, dass das ein oder andere Kind krank war und die Mutter auch nicht ganz fit. Aber so schulalltagmäßig war es ganz normal, ja.
Papa hat seine OPs gemacht.
Wenn unser, Sprechstunde. Wir hatten am Donnerstag kam, die machen hier bei allen Vorschülern einen Hausbesuch. Und da unser Jonas ja jetzt Vorschüler ist, hatten wir am Donnerstag den Hausbesuch seiner Kindergärtnerin eben. Und er war so stolz, wirklich. Wir haben ganz schön deutsch Kässpätzle gemacht. Und dann hat sie gesagt, oh Jonas, das ist aber lecker. Dann hat er zu ihr gesagt, das habe nicht ich gemacht, hat die Mama gemacht. Auf Spanisch. Das war total süß. So nach dem Motto, was sagst du es mir, dass es lecker ist, sagst du der Mutter. Und er war so glücklich, dass seine Kelly bei ihm war zu Hause und hat er natürlich alles gezeigt und sie haben zusammen Spiele gespielt und die haben echt eine gute Zeit gehabt.
Ja, ja? Also, meinst du, die macht das bei allen? Also,
dass sie bei allen zu Hause ist?
So lange zu Hause?
Keine Ahnung. Also sie hat sich wohl gefühlt. Ja. Also angekündigt war von 1 bis 4, also sie hat bei uns dann zum Mittag gegessen.
Hat doch 3 Stunden, also sehr lang.
Das ja, aber sie lang. Ging um kurz vor 5. Sag ich, Jonas, jetzt muss ich auch echt mal heim. Ah, noch ein Spiel. Okay, noch ein Spiel. Ja, die mögen sich schon gerne. Ne? Also Joni, die kriegt auch immer noch mal einen extra Drücker beim Abholen.
Ja, und manchmal bastelt er hier Sachen, ja.
Ja, er hat ihr, am Freitag hat sie mir beim Abholen gezeigt, er hatte ihr ein Haus gebastelt, also aufgemalt und ausgeschnitten und so ein Loch durch, dass es sich als Kette umhängen könnte. Und hat es ihr geschenkt mit den Worten, da das kannst du haben, dann kannst du jetzt mal für ein richtiges Haus beten oder so irgendwas. Weil sie halt nur in der Wohnung wohnt und nicht in einem Haus. Kannst du mal, dass du dann denkst, zu beten für ein Haus oder so irgendwas. Okay.
Ja.
Ja?
Ja. Lena, du hast gestern noch eine Familie getroffen, die wir ja eigentlich nur aus der Zeitung kennen.
Ja, also ich weiß nicht mehr. Ich habe versucht herauszufinden, wer uns diesen Artikel geschickt hat. Ich meine, es war die Brigitte.
Ich glaube auch,
liebe ja. Liebe Freundin Brigitte. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe es nicht mehr gefunden im Verlauf. Aber ich habe zwischenzeitlich auch mal meine Handynummer gewechselt. Und dadurch war dann alles bei WhatsApp weg. Egal. Es gibt eine Familie aus Süddeutschland. Auch 5 Kinder. Fast im identischen Alter wie unsere 5 Kinder. Ist ganz witzig. Ein Pfarrer-Ehepaar. Die haben eine Pfarrstelle über die EKD in
Lima
übernommen. In Lima gibt es tatsächlich eine deutsche evangelische Kirche und sie haben jetzt für 6 Jahre dort die Pfarrstelle als Familie übernommen und sind auch mit Kind und Kegel sehr zum Unverständnis vieler Mitmenschen auch jetzt eben ausgewandert sozusagen und sind jetzt seit letztes Jahr Oktober in Lima und waren jetzt hier in der Gegend und wie Urlaub es der machen. Zufall so will, ja, also sie waren in Cusco und dann im Heiligen Tal auch so, haben sich das mal angeguckt. Wie es der Zufall so will, haben sie im Heiligen Tal in Ollantaytambo eine Familie getroffen. Die kannte wiederum eine Familie von hier und irgendwie kamen sie ins Gespräch und sagten, ah, wir kennen da eine Familie von Dios. Ja, Dios Visiana, haben wir schon mal gehört, kennen wir. Aber das ist ja ganz in der Nähe. Und dann haben sie eben ganz spontan beschlossen, sie kommen sich das Krankenhaus angucken jetzt gestern. Und das hat mir eben meine Freundin erzählt, weil sie zu denen dann zum Mittagessen kam. Und sagt, oh, ich kenne diese Familie, diese Geschichte klingelt es irgendwo bei mir. Und dann ist mir eingefallen, eben dieser Zeitungsartikel über die. Und dann habe ich gesagt, Mensch, die hat gemeint, ah, die wollen auch die Schule noch angucken. Ich sage, ja, komm, die kann ja die Schulführung machen, dann musst du das dann auch noch machen. So, dass ich gestern Nachmittag dann mit den Eltern und dem ältesten Sohn da die Schule angeguckt habe. Und das war wirklich super nett. Also ich finde es ja immer wieder schön, dass man überall auf der Welt auch Menschen trifft, wo es auch gleich so passt und wo man so auf einer Ebene auch zusammenkommt, wo
die alle irgendwie auch genauso verrückt sind.
Ja, und ich meine, ich mag ja eh Großfamilienmamas, da zieht es mein Herz so ganz automatisch hin, weil man ist so, man versteht sich auf so einer ganz anderen Ebene nochmal. Vielleicht hört sich das jetzt eingebildet an, aber es gibt so Sachen, das kann jemand, der nur ein oder zwei Kinder hat, glaube ich, nicht so nachvollziehen, wie wenn du halt fünf hast und dann auch noch mit fünf auswanderst. Da ist ein ganz anderes Verständnis da, wo man gleich so auf einer anderen Verständnisebene zusammenkommt. Naja, und das war wirklich richtig nett. Sie haben mich auch sofort eingeladen, wenn ich das nächste Mal lieber bin, möge ich doch auf jeden Fall vorbeikommen. Interessanterweise ist diese Kirche, wo die jetzt übernommen haben, im gleichen Stadtviertel wie unser Gästehaus.
Und ist das eine deutsche
Kirche? Das sind deutsche, die Gottesdienste sind auch auf Deutsch.
Ach was?
Sie haben sogar gemeint, das ist ganz interessant, weil in Lima wohl zunehmend weniger Expats sind, also Deutsche, also Ausländer, beruflich. Die da leben, so beruflich, weil die peruanischen Firmen wohl mittlerweile so gut aufgestellt sind, dass halt ihre eigenen Leute haben. Also dass nicht mehr so viel Personal sozusagen vom Ausland eingestellt wird. Was natürlich dann dazu auch führt, dass die Kirche, die ohnehin ja oft schon schlecht besucht ist, jetzt noch schlechter besucht ist, weil
also
einfach
das
weniger
ist eine
Deutsche.
In Lima eine auf Deutsch?
Auf Deutsch, Gottesdienst. Kannst auch auf, die machen alles auch im Internet wohl. Kannst auf YouTube dir die Videos, die
also
Gottesdienste angucken.
Es war tatsächlich von der Brigitte, ich habe den Artikel gefunden. Es war ein Zeitungsartikel, eine Reportage. Wunder geschehen. Glaube, liebe Hoffnung, in Bleidelsheim zeigt sich, was Kirche kann, wenn die richtigen Leute am richtigen Ort sind. Und das war ein Artikel aus der Stuttgarter Zeitung vom 22. Juli letzten Jahres.
Ah ja, siehst du,
das hatte die Brigitte uns geschickt. Und ist ja witzig, dass wir die dann
ist voll schön, wirklich.
Einfach so auf der Reise treffen.
Ja.
Weil tatsächlich, diesen Artikel hatte ich auch gelesen, den hatte ich gesehen. Aber natürlich, Peru ist groß, man läuft
ja
jetzt nicht jedem Ausländer oder jedem Deutschen über den
Weg. Christlich motivierte Projekte hier. Also das ist nicht das Einzige. Ja. Es gibt auch im Dschungelprojekt, es gibt Trinkwasserprojekte,
Schulen,
es gibt alles Mögliche, ja. Aber es war wirklich super nett, die jetzt gestern kennenzulernen. Und ich glaube auch, das ist ein wertvoller Kontakt und hoffe auch da einfach, dass man da ein bisschen in Verbindung bleiben kann. Gerade auch, weil die Kinder einfach so vom Alter her es einfach auch passt. Also mal gucken, wann seid ihr mal wieder in Lima? Das heißt,
hoffentlich nicht so bald.
Wer ist schon freiwillig in Lima? Aber sie hat gemeint, es wäre jetzt gar nicht so schlimm gewesen die letzten Monate. Lima ist halt für uns Außenstehende, es ist nur grau. Grau, grau, grau.
Du, ich habe die Tage mit einer Ärztin zusammengearbeitet, wir haben ja immer Residente, ne?
Mhm.
Und die Residente der Chirurgie, die Sandra, ist aus Lima. Nicht, ja, wo kommst du her? Aus Lima. Und da sage ich, oh Gott, wer ist denn freiwillig? Die konnte es überhaupt gar nicht nachvollziehen.
Yeah.
Weil sozusagen, wer ist denn freiwillig im Campo?
Yeah.
Also wer ist denn freiwillig unter der Sonne? Ja, also die an der Küste und vor allen Dingen die aus Lima, die sind ja in Anführungszeichen hellhäutig.
Yeah.
Also sie sind nicht so weiß wie Europäer, sondern man sieht schon, dass es Südamerikaner sind. Aber sie sind keine Quechua, die so von der Sonne gegerbt auch sind. Ja? Yeah. Sondern die sind oft sehr hellhäutig und dann schminken sie sich auch noch heller, wie sie dann eigentlich sind. Und das kommt dadurch, dass die in Lima die meiste Zeit des Jahres keine Sonne abkriegen.
Aber die Tabea meinte jetzt eben gestern, dass wohl wahrscheinlich auch durch dieses El Niño-Phänomen im Moment die Wetterlage so ist, dass sie echt richtig oft auch wirklich schönes Wetter haben. Also erstaunlich schön. Sie hat nämlich auch gesagt, sie hatte echt noch Bedenken, ne? Weil jeder sagt ja, ein Klima ist immer grau.
Ja, aber wegen dem Humboldt-Strom.
Naja, im Moment ist es eigentlich oft sogar richtig schön. Ich meine, wir waren ja im Januar da war es auch schön, weil Januar, Februar sind die zwei Monate, wo es schön ist.
Aber ich war ja jetzt gerade wegen meiner Reise in Lima.
Ja, also
und
ich kenne Lima nur grau im Prinzip.
Ja, ich auch. Also gut, dort, wo der Flughafen ist, Callao heißt dieser Stadtteil, der ist ja erstmal sowieso hässlich.
Der ist an sich schon grau, ja.
Der ist sowieso grau, ja.
Ja.
Aber wenn dann auch noch die Wetterlage bewölkt und diesig ist.
Der Wind so steht, dass man den Geruch der Fischmehlfabrik direkt zum Flughafen geweht kriegt.
Jo, da willst du auch nur so schnell wie möglich aus diesem Loch raus, ja?
Das stimmt schon, ja. Ich meine, ich war ja einmal im September, um meine Kanä abzuholen und war da auch wie heißt dieser Stadtteil, der so schön ist, Miraflores.
Ja.
Da kann man so an der Küste oben laufen, da bin ich ein bisschen spazieren gegangen und dann ist mir tatsächlich kurz auch mal der Himmel aufgerissen und es war so kurz schön. Es war furchtbar kalt, September ist auch noch kalt, aber es war wirklich da kurz mal schön. Und ich dachte, ja, es gibt sicherlich einfach auch so schöne Momente, weißt du?
Es gibt Ecken.
Es gibt schöne Ecken, ja, aber auch das Wetter ändert ja, also die Ecke ändert.
Also Miraflores würde ich jetzt nicht unter Lima verstehen.
Ja.
Das ist ja das.
Das Reichenviertel
schlechthin.
Reichen,
ja, nicht nur. Es gibt ja noch ein zweites.
Ja.
Aber es ist das, wo die meisten Touristen unterwegs sind und nicht für umsonst. Also ich finde es ja eh bezeichnend, wir reden da ja immer wieder drüber, wie schön man als Tourist Peru erleben kann und einmal eine Reise durch ganz Peru gemacht hat und komplett am realen Leben der allermeisten Peruaner vorbeigegangen ist.
Ja, ja,
komplett. Stimmt. Man hat sie nicht gesehen, man hat sie nicht gehört, man hat sie auch nicht gerochen.
Ja.
Man lebt von einem Hotel, von einem Compound zum anderen und man guckt von oben und von oben sieht alles so ein bisschen, ja, sieht dann doch ein bisschen ordentlicher aus, wie wenn du dann direkt durch diese Dreckstraße musst und den Staub abkriegst und der Müll überall rumliegt und das bleibt dir alles erspart, ne? Wenn du da als Touri einmal durchreist.
Stimmt schon, ja.
Um nochmal den Bogen dann zu schließen, wäre vielleicht für Touristen eine Idee, Geld zu sparen und das Land wirklich kennenzulernen, mit dem Kollektivo
zu fahren. Und die Verbindungen sind super. Es gibt sogar auch eine App, wo man dann gesagt wird, wann fährt wo welcher Bus, habe ich jetzt gelernt.
Das habe ich nicht gewusst.
Das hat mir eine von den Volontarios hat mir das erklärt. Für Cusco, weil ich gesagt habe, oh, wie komme ich denn vom Flughafen zu Acopata ohne Taxi? Oh, da fährst du mit dem Bus, da fährt ein Bus. Selber, woher weiß ich denn, wo der Bus fährt? Da gibt es eine App. Da zeigt sie an, wann der kommt und wohin. Und so. Oh, gut.
Also das wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln. Also ja, gut, aber die Routen schon. Aber dass der nach Plan fährt.
Nach Plan das fährt er ja keiner, nicht. Die kommen ja alle paar Minuten.
Genau.
Ja.
Ja, ja. Also gut, dass du eine App hast, wo die Route drauf ist, das verstehe ich. Aber nach Plan, so wie man es in Deutschland
ja
kennt, gibt es
keinen Plan. Da fährt ja einfach immer mal wieder. Also in Arequipa damals war ja eins unserer spannenden Kulturerlebnisse, immer an diesen Haltestellen, da wird dann steht
nicht
einer
an
der Tür.
An zentralen Haltestellen.
An zentralen steht einer an der Tür und brüllt raus, wo er hinfährt, der Bus.
Ah, nee, jetzt, Entschuldigung, da habe ich dich jetzt fehlerhaft unterbrochen. Der brüllt ja immer.
Immer, ja. So,
nein, aber
immer
ich dachte halten. An diesen Typ, der an den zentralen...
Der notiert musste.
Genau.
ja.
Es gibt nämlich einen, der steht an den zentralen Plätzen und der schreibt sich auf, wann welcher Bus aus welcher Linie hier gerade vorbeikommt, um dann den nächsten Bussen die Information zu geben, wie viel Platz jetzt, wie viel Zeitspanne zwischen auf der gleichen Linie zwischen dem ersten und dem nächsten Bus war.
Ja, ja.
Das hat ganz einfach den Grund, dass die dann ein bisschen langsamer zum Beispiel weiterfahren, wenn sie zu nah aufeinander sind, damit wieder sich Leute auf der Strecke ansammeln, damit die
gleichmäßiger verteilt ist.
Damit so ein bisschen
Menschen,
gleichmäßiger verteilt ist, genau, weil sonst ist der erste Bus rappelvoll und wenn der zweite gleich hinterher fährt, dann warten ja keine Leute mehr, weil sie ja alle den ersten Bus schon genommen haben auf der gleichen Linie. Und der verdient damit sein Tagesbrot. Also der kriegt dann da 50 Centimos für diese Information. Und der schreit ihm dann da zur Türe rein, wie viele Minuten er Distanz zum vorhergehenden Bus hatte auf der gleichen Linie. Ja? So, aber wie du richtig sagst, Busfahrer zu sein, bedeutet immer einen Companiero dabei zu haben, der in der Türe steht und mit lauter Kehle einfach auf die Straße brüllt, wo dieser Bus jetzt hinfährt.
Und das macht es halt super schwer dann wiederum, wenn der Bus keine Nummer hat oder keine Farbe oder sonst irgendwas und du nicht weißt, wo muss ich denn, wie heißt denn das, wo ich hin muss oder wie heißt die größere Haltestelle, weil die sagen ja nicht alle.
Die sagen nicht alle Haltestellen.
Die
das
sagen
heißt,
ja
du
nur
musst
den Stadtteil, wo sie hinfahren.
In welche Richtung muss ich fahren?
Ja,
also wo ist der Endpunkt, weil den schreit er, um dann die richtige Buslinie zu nehmen.
Ja. Und es gibt immer keine Zeit, also immer zack, zack, raus,
nein,
rein, raus, rein.
Ja, genau.
Das ist so.
Uns kostet immer egal, wie weit du fährst, ein Sol.
Ja.
Fährst du drei Haltestelle, ein Sol. Fährst du die ganze Linie, ein Sol. Es ist immer ein Sol.
Das ist natürlich dann wieder praktisch, weil wenn ich verfährst, dann war es kein teures Experiment. Kannst du immer wieder aussteigen, nächste nehme.
Ja, aber die Busfahrer sind natürlich auch die größten Chaoten im Straßenverkehr.
Ja.
Und gefährliche Chaoten. Oh, oh, oh.
Ja, ja.
Also deswegen fahre ich auch nicht gerne Bus. Wahrscheinlich ist ja größer.
Wahrscheinlich wärst du im Bus sicherer als nebendran im Auto.
Taxi,
also, ich habe immer Respekt, wenn wir in Cusco unterwegs sind vor den Bussen. Die drücken sich ja überall rein, fahren einfach raus.
Ja.
Denen gehört die Straße.
Da ist auch manchmal keine Handbreit mehr Platz.
Nee, oftmals wirklich, nicht
boah,
mehr. Ja.
Wahnsinn.
Naja. Ja, gut.
Lena, jetzt müssen wir es halt doch wieder ankündigen. Nächste Woche gibt es wieder keinen Podcast.
Ja, da bist du ja nicht da.
Da bin ich ja nicht da. Voraussichtlich. Vielleicht kann ich ja im Flieger einen Podcast aufnehmen.
Das wäre ja spannend, den würde ich mir dann auch anhören.
Ja. Interessanterweise bin ich bei meinem letzten Flug über den Ozean mit Air France geflogen und du kannst dort inzwischen kostenlos WLAN nutzen für WhatsApp, also die Schreibdienste, auch Messenger-Dienste. Für alles andere musst du bezahlen, aber ich habe dir da, glaube ich, auch eine Nachricht von ganz weit weg.
Ja, ja, du hast mir von irgendwo über dem Ozean eine Nachricht geschickt. Ich hab dein Flugzeug verfolgt, wo du gerade bist. Und dann habe ich dir ein Bild zurückgeschickt, um dir zu zeigen, wo du gerade bist. Und dann sagst du, ich kann keine Bilder öffnen, nur Text.
Ja, ja, genau. Also das ging da nicht. Da hätte ich dann bezahlen müssen. Aber um Texte hin und her zu schreiben und Sachen zu organisieren, kann man inzwischen tatsächlich auch von unterwegs machen.
Ja.
In diesem Sinne, meine Lieben, wir hören uns beim nächsten Podcast.
Ja.
Wann der auch immer sein soll.
Ja.
Wenn es wieder heißt.
Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission.
Macht's gut.